Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 13. Oktober. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Wir haben gestern von einem ziemlich kuriosen Einbruch erfahren. Der Täter hat nämlich gar nichts geklaut. Was aber noch ungewöhnlicher ist, eingebrochen wurde nicht in ein Haus oder eine Wohnung, sondern in ein Windrad. Das beschäftigt uns gleich und außerdem geht es um die Geschäfte in der Altstadt und die Frage, warum haben die eigentlich total unterschiedliche Öffnungszeiten und kann man das nicht irgendwie einheitlicher machen? Wir sprechen drüber, aber starten erstmal mit dem Nachrichtenüberblick. Gastronomie. Im August, da hat in Castrop-Rauxel der Hestia Grill eröffnet und zwar ganz in der Nähe vom Münsterplatz in der Altstadt. Jetzt, da ist er aber schon wieder zu, zumindest erstmal. Das liegt aber nicht daran, dass der Laden irgendwie schlecht angekommen ist, da war eigentlich immer recht voll, vor allem mittags, aber er ist jetzt eben wieder zu. Im Schaufenster, da hängt ein Schild, aus familiären Gründen geschlossen. Und das ist jetzt schon seit ein paar Wochen so. Mehr wissen wir aktuell leider auch nicht. Wenn wir erfahren, ob der Hestia Grill nochmal öffnet und wie es weitergeht, dann erfahrt ihr es aber natürlich hier bei uns. Vor Gericht. Im Prozess gegen den Terrorverdächtigen Jalal J. hat diese Woche sein Bruder als Zeuge ausgesagt. Die beiden wurden im Januar zusammen festgenommen, die Ermittlungen gegen den älteren Bruder wurden aber eingestellt. Der Bruder will bei Jalal J. keine Radikalisierung bemerkt haben. Sein Bruder habe ein eher trauriges Leben geführt und wollte vor allem raus aus der Alkoholentzugsklinik eine Wohnung finden und eine Ausbildung beginnen. Er hat außerdem erzählt, dass Jalal versucht haben soll, sich 2017 in einer Notunterkunft das Leben zu nehmen. Wir halten euch hier im Podcast in den kommenden Wochen weiter darüber auf dem Laufenden, was im Prozess in Dortmund passiert. Dass in Castrop-Rauxel mal eingebrochen wird, das ist leider Gottes gar nicht so selten. Dass dabei nichts geklaut wird, das ist schon, ja, dann wieder ein bisschen ungewöhnlicher. Und wenn der Ort des Einbruchs dann auch noch ein Windrad ist, dann ist es wirklich eine Geschichte für uns. Und deswegen steht Chefreporter Tobias Weckenbrock hier mit mir im Podcast-Studio. Tobi, ja, gestern Mittag kam die Nachricht, da ist jemand in ein Windrad eingebrochen. Wieso denn eigentlich?
Ja, du, wenn wir jetzt wüssten, wieso, müssten wir vielleicht schon gar nicht mehr lange darüber sprechen, denn das ist natürlich die Frage, die jetzt irgendwie geklärt werden müsste eigentlich. Genau, du hast es schon richtig gesagt, eingebrochen wird ja oft mit einem Motiv, nämlich irgendwas mitzunehmen, was irgendeinen Wert hat, im Zweifel Geld oder was, was man zu Geld machen kann. Es ist aber nichts rausgestohlen worden, das ist zumindest der Erkenntnisstand jetzt und darum müsste man sich dann ja fragen, was könnte sonst das Motiv sein? Es gibt noch zwei Richtungen, in die man jetzt ermitteln könnte.
Bevor wir zu den zwei Richtungen kommen, solltest du noch erst verraten, in welches Windrad denn eingebrochen wurde.
Ja genau, das ist das Größte auf dem Schweriner Berg. Es gibt ja 6 Windkraftanlagen auf Schwerin und die neueste und größte Anlage ist die namens Herkules, also nicht Herkules, sondern Herkules. Das ist in einem Namensfindungswettbewerb 2016 so genannt worden, diese Windkraftanlage. Sie gehört dem Bauern Wilhelm Kremerskoten, der dort oben ja seinen Bauernhof hat, also nicht weit von dort. Und sie steht, das ist die, die also direkt am Bodelschwinger Wald steht, also nicht auf Castrop-Rauxler Stadtgebiet, weiß ich gar nicht so genau, wo da die Grenze verläuft, aber sie ist schon sehr nah am Bodelschwinger Wald. Und die höchste, 139 Meter hoch, ist die Gondel, also die Nabe, sagt man. Das ist also da, wo die drei Rotorblätter zusammentreffen. Das ist 139 Meter hoch und wenn man jetzt das eine Rotorblatt noch nach oben zeigen hat, während es sich dreht, kommen nochmal 42 Meter drauf. Also dann sind wir so bei 180 Metern Gesamthöhe.
Für alle, denen es so geht wie mir, die sich Zahlen absolut nicht vorstellen können, das ist ungefähr halb so hoch wie der Eiffelturm, ein bisschen kleiner als der Florian, der Fernsehturm aus Dortmund. Also das ist schon kein kleines Windrad.
Richtig. Und das könnte auch ein Motiv sein. Höhe hat ja immer einen gewissen Reiz. Das bringt immer so ein bisschen einen Reiz mit sich, irgendwie hochzuklettern. Das kennen wir selbst vielleicht, wenn wir Kinder sind, wollen wir auf Bäume, um von oben runter zu schauen oder so, wenn wir jetzt ziemlich furchtlos sind, was Höhenangst angeht. Und das könnte auch ein Motiv sein tatsächlich, denn ein anderes Motiv fällt einem eigentlich nicht ein, außer irgendeinem mutwilligen, quatschigen Vandalismus. Gibt's auch oft genug, aber das kann ich mir kaum vorstellen, denn die Tür, zu diesem Turm, also zu dieser Windkraftanlage, wurde aufgebrochen Mittwochabend. Und Mittwochabend auf dem Feld ist es total dunkel. Also da, was sollte man da jetzt irgendwie, na, über den Acker, der war matschig und so, was soll man da hingehen, um diese Tür oder irgendwas in der Anlage selbst zu zerstören? So, darum kommt eigentlich nur in Frage, vielleicht der Reiz, etwas Verbotenes zu tun. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, unter anderem bei einem der Monteure, die für solche Windkraftanlagen zuständig sind, und die sagen, ja, es gibt so eine Szene, nennt sich Roofing oder Rooftopping, da gibt es unterschiedliche Begriffe.
Von Roofdach.
Von Roofdach, genau. Die klettern also auf irgendwelche Anlagen, seien es eben Dächer von Hochhäusern oder von Kirchen oder Strommasten oder andere Dinge, um einfach irgendwie diesen Kick zu spüren. Das ist dann ein Hobby. Man klettert rauf, macht vielleicht oben ein paar Aufnahmen, Videos oder Fotos und klettert wieder runter. Vielleicht postet man die Aufnahmen dann noch auf irgendeinem Social-Media-Kanal, so als Art Trophäe. Und da gibt es tatsächlich auch Gruppen im Internet, in Social Media, wo sich die Roofer dann austauschen über die coolsten Spots und die besten Dinge, die man erklettern kann.
Wie war das denn jetzt bei dem Einbruch hier bei uns? Woran hat man überhaupt gemerkt, dass der Typ da gewesen ist? Oder die Frau, kann ja auch sein, dass eine Rooferin war.
Können auch mehrere gewesen sein, wissen wir alles nicht. Man weiß das, weil es eine Störung gab. Und diese Windkraftanlagen sind ja im Prinzip überwacht. Die sind also angehängt an ein Netzwerk. Oft sieht man so diese Satellitenschüssel. Die sind dafür da, um Daten zu übermitteln, die dann der Eigentümer und der Servicedienstleister, also die Firma, die sich um die technische Wartung kümmert, dauerhaft einsehen können. Und tatsächlich gab es da eine Störung. Jetzt war das so, das hat mir der Wilhelm Kremerskoten, der Bauer, gesagt, dass er eigentlich jeden Morgen seinen Rechner hochfährt nach dem Frühstück und guckt, wie laufen seine Anlagen. Hat also mehrere Windkraftanlagen, auch eine Biogasanlage, wo er also regenerativ schon seit längerer Zeit Strom erzeugt. So, und da hat er drauf geguckt und hat gesehen, da gab es eine Störung. Und auch die Dienstleistungsfirma Enercon hat wohl zur selben Zeit, das war Donnerstagmorgen, Störungen da wahrgenommen, gesehen und hat sich dann natürlich erstmal über die Fernwartungsoptionen, Möglichkeiten in die Geräte reinzuschauen. Und dann hat man festgestellt, okay, da war irgendwas mit diesem Lift. Es gibt also in diesem Turm so einen Service-Lift, sieht aus wie ein Fahrstuhl, aber darf man eigentlich nicht dazu sagen, weil es eben kein richtiger Fahrstuhl ist, sondern einfach eine Gondel, mit der man dann in die Höhe fahren kann. Die ist so an 6 Stahlseilen aufgehängt und da gibt es so ein kleines Steuerungselement an diesem Lift. Da steigt man dann ein und dann kann man rauffahren bis 12 Meter unterhalb der Gondel. Gondel ist also das, was man oben sieht, wo die Rotorblätter angebracht sind. Und damit ist jemand gefahren, Mittwoch. Abend, irgendwann so gegen 21 Uhr und wohl auch wieder runtergefahren. Aber beim Runterfahren soll wohl dieser Lift außer Betrieb gegangen sein. Also er ist einfach stecken geblieben. Und das liegt wohl daran, hat man mir erzählt, dass diese Stahlseile, die laufen über so Rollen, sind also aufgehängt an so Rollen. Und wenn man zu sehr wackelt in diesem Lift, der also jetzt nicht wie so ein Fahrstuhl in einem Gebäude in so einem Schacht eingebaut ist und ziemlich festhängt, sondern eher so ein bisschen freigängig.
Da wird mir schon, ja, genau. Vom Zuhören kriege ich schon.
Ja, als ich drin stand, habe ich auch gedacht, alter Schwede, wer will da wirklich gerne rauffahren? Aber so Monteure müssen das natürlich ab und zu Wartungszwecken, um da oben nach dem Rechten zu schauen. Ja, und der Reiz des Verbotenen ist dann möglicherweise hier der Grund gewesen, da einfach mal für jemand anderes darauf zu fahren. Ja, und jedenfalls ist der stecken geblieben, das geben auch die Protokolle her, und das liegt wohl daran, wenn man zu sehr wackelt in dieser Gondel, dann springen eventuell diese Stahlseile von den Rollen, über die sie laufen, und sobald das passiert, macht der Notstopp. Das heißt dann kann man eigentlich nur noch rausklettern an die Treppe, an die Leiter, die an der Wand dieses Turms verbaut ist. Aber das ist wirklich nur so eine Art Sprossenleiter und mit Hunderten, Tausenden von Stufen. Und da will man sich nicht vorstellen, dass man da jetzt ungesichert, also 50, 60, 70 Meter runterkraxelt. Also ist wirklich irre. Ich war kurz drin und habe gedacht, Alter, da will man wirklich nicht freiwillig hoch- oder runterklettern. Der Monteur hat mir aber erzählt, es gibt tatsächlich eine Szene, das wissen auch Windkraftanlagenbetreiber und die Dienstleistungsfirmen, weil immer häufiger festgestellt wird, dass eingebrochen wird, ohne dass also letztlich was gestohlen wird. Und im Netz, wenn man mal so nach Roofer oder Rooftopping sucht, findet man tatsächlich, ich sag mal, zum Teil auch wirklich atemberaubende, spektakuläre Videos, wie Leute auf Windkraftanlagen oben drauf stehen, rausklettern, sich hinsetzen an den Rand, um, weiß nicht, von da runter zu gucken. Also wirklich irre. Zu den Anlagen in Castrop-Rauxel habe ich jetzt aber kein Video gefunden, da ist offenbar jetzt, und kein Foto gefunden, da ist offenbar jetzt nichts veröffentlicht worden.
Also die Täter sind da rein, haben die Tür aufgebrochen, sind hochgefahren, haben dann vielleicht ein Video gedreht oder auch nicht. Und dann sind sie beim Runterfahren, waren sie ein bisschen zu stürmisch, vielleicht waren sie auch mehrere, man hat so ein bisschen Party gemacht in dem Lift und dann ist der stecken geblieben.
So ist es.
Wie sind die denn jetzt runtergekommen? Also war der Lift immer noch stecken geblieben, als dann Herr Kremerskoten kam?
Nein, der Lift war meinem Kenntnisstand nach wieder unten und es waren auch keine Personen in dem Turm. Also man hat ja dann um 11:30 sowas die Polizei auch zur Hilfe geholt am Donnerstag. Das war ja aber dann mindestens 12 Stunden, nachdem Leute in dieser Anlage waren, wie die Protokolle, wie aus den Protokollen herauszulesen ist. So. Und man hat auch Feuerwehr dazu genommen, weil man einfach ganz sicher gehen wollte, dass sich jetzt niemand mehr in diesem Turm befindet. So, und dann kann die Wartungsfirma ja den Nothalt beenden von diesem Lift und den Lift runterholen. Und man hat dann also festgestellt, ist einmal rauf, runtergefahren und hat gesehen, da ist niemand mehr. Das heißt also, müssen möglicherweise runtergeklettert sein, wahrscheinlich dann ungesichert, was also
verdammt einem, gefährlich ist.
Einem dann auch wirklich, ja, also mir wird da auch schlecht, wenn ich das höre, aber es mag ja Leute geben, die auf so einen Kick stehen. Also lebensgefährlich darf man nicht und es wird jetzt auch ermittelt. Also zumindest erstmal wegen Hausfriedensbruch. Es könnte auch sein, dass Sachbeschädigung begangen wurde, weil dieser Lift lässt sich nur mit einem Schlüssel steuern. Also da ist so eine kleine Steuerungseinheit an diesem Lift, da muss man einen Schlüssel einstecken und erst dann kann man Knöpfe rauf, Knopf runter drücken. Da hat wohl jemand mit einem Gegenstand, wahrscheinlich einen Schraubendreher, dieses Schloss geknackt. Und das ist natürlich kaputt, muss ausgetauscht werden. So, und um Gelder von der Versicherung zu bekommen, muss natürlich die Polizei vor Ort gewesen sein. Die war dann aber nach 2 Stunden ungefähr wieder weg. Man hat niemanden gefunden, man hat auch keine Schäden gefunden, außer dieses Schloss möglicherweise. Es ist also nichts gestohlen worden. Das war vor ein paar Wochen anders bei einer anderen Anlage auf dem Schweriner Berg. Das haben wir im Zuge dieser Recherchen jetzt erfahren. Da sind tatsächlich Kupferkabel gestohlen worden und da sind reichlich Kabel. Wir wissen alle, es gibt Kupferdiebstähle überall, auch an Bahnanlagen oder in Unternehmen und so. Und die werden dann nicht auf dem offiziellen Markt, sondern auf irgendeinem Schwarzmarkt zu Geld gemacht.
Also im Moment wissen wir zu den Tätern recht wenig, außer dass sie da gewesen sind und eigentlich zumindest Stand jetzt erstmal nichts geklaut haben, sondern wahrscheinlich eher für den Kick da waren.
Die Windkraftanlage läuft wieder. Also insofern, die war nur ein paar Stunden außer Betrieb.
Das war die gute Nachricht. Vielen Dank, Tobi.
Gern.
Die Geschäfte in der Altstadt von Castrop-Rauxel, die haben keine einheitlichen Öffnungszeiten. Obwohl man ja vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte, das ist natürlich viel praktischer, wenn klar ist, alle haben immer von 10 bis 18 Uhr auf. Warum gibt es eigentlich keine einheitlichen Öffnungszeiten? Um die Frage zu beantworten, da ist jetzt mein Kollege, unser neuer Kollege, Luca Füllgraf hier bei mir im Studio. Luca, woran liegt das denn, dass die Öffnungszeiten so unterschiedlich sind?
Genau das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich erstmal angefangen, darüber nachzudenken, es den Kollegen zu erzählen. Und dann habe ich erfahren, es ist schon ein Thema, was in Castrop-Rauxel irgendwie länger pressiert. Und wer besonders hartnäckig daran arbeitet, ist die Frau Martina Thielka von der Buchhandlung Castroper Leselust. Die habe ich dann angerufen und die war auch direkt dabei zu sagen, okay, es ist super viel, was irgendwie schief läuft. Es sind zum einen so, dass abends viele Geschäfte um 6 Uhr zumachen, was sie sagte, überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist.
Wieso nicht mehr zeitgemäß?
Sie sagte, alle Menschen arbeiten heutzutage, das wäre früher ja anders gewesen. Und dann könnte niemand mehr vor 18 Uhr sich ein Buch kaufen gehen, oder?
Wie sind denn die Öffnungszeiten der Leselust?
Die waren bis Anfang des Jahres, hatten die, glaube ich, bis 19 Uhr auf. Jetzt hat sie das selber schweren Herzens bis 18.30 Uhr verkürzt. Allerdings sagt sie, was auch wichtig wäre, dass am Wochenende nicht nur bis 14 Uhr auf ist. Da hat sie nämlich bis 16 Uhr auf. Sagt aber auch, dass sie ab 15 Uhr alleine ist im Laden, die Kollegen alle schon Feierabend haben, sie aber sich dann noch eine Stunde Zeit nimmt für die Kunden und es auch das Motto bei ihnen gäbe, wenn sie alles erledigt haben, dann können sie immer noch zu uns kommen, weil viele halt um 14 Uhr zumachen.
Woran liegt das denn, dass die Geschäftsinhaber der Altstadt sich nicht mal irgendwie an einen großen Tisch setzen und sagen, na komm, wir nehmen 10 bis 18 Uhr unter der Woche?
Darüber habe ich mit Max Zimmer gesprochen vom Juwelierzimmer. Der sagte, der hätte in den 60ern hätte sein Großvater schon daran gearbeitet, das zu versuchen. Dann hätte es zuletzt sein Vater Matthias Zimmer versucht. Und jetzt ist er dem so ein bisschen auf der Spur. Er hat dann diese Aufteilung gemacht zwischen Filialisten und inhabergeführten Geschäften. Er sagte, gerade bei den Filialisten, also alles, was...
DM, Chibo, so die?
Ja, genau. C&A zum Beispiel auch. Das war sein Beispiel, glaube ich, Deichmann. Dass die das nicht selber entscheiden könnten pro Filiale, sondern dass da quasi von außen drauf geschaut wird und gesagt wird, okay, in diesen Stunden machen wir besonders viele Umsatz, in denen öffnen wir. Aber wir öffnen jetzt nicht extra länger, nur weil da andere Läden hier in Castrop-Rauxel vielleicht von profitieren würden. Bei den Inhabergeführten könnte er sich das schon vorstellen, allerdings gibt es auch da verschiedene Interessen und nicht jeder würde zum Beispiel auch beim Nightshopping mitmachen. Also es gäbe irgendwie verschiedene Interessen zwischen den Inhabern, deswegen hätten auch nicht alle die gleichen Öffnungszeiten. Manche haben ja zum Beispiel auch mittags zu.
Wie ist das denn beim Juwelierzimmer mit den Öffnungszeiten? Ist er da so wie Frau Thielker, lieber länger oder sagt er, nee, eigentlich kurz ist gut?
Bis vor kurzem, also bis Anfang des Jahres, hatten auch die bis 19 Uhr auf. Er hat es jetzt allerdings bis 18 Uhr verkürzt, weil er genau gemerkt hat, dass nach 18 Uhr nicht mehr viel los ist. Er sagte, das wäre keine Entscheidung aus dem Bauch gewesen, sondern ließ sich tatsächlich am Umsatz ablesen, dass da nicht mehr viele Leute bei ihm kaufen.
Für die Kunden ist es ja nicht nur schwierig, dass die Geschäfte nicht einheitlich aufhaben, sondern dass einige Geschäfte auch, ja, in sich ziemlich komische Öffnungszeiten haben, zumindest auf den ersten Blick. Du hattest da ein Beispiel gefunden bei deiner Recherche.
Genau, als ich danach gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass Chibo hier in der Altstadt, dass die einen Morgen um 8.30 Uhr aufmachen, am nächsten Morgen um 9, dann wieder um 8.30 Uhr, dann wieder um 9, also immer wechselnde Öffnungszeiten haben. Dann bin ich da einfach mal vorbeigegangen und habe die Mitarbeiterin gefragt, warum das so wäre. Und sie sagte, die Stammkunden wüssten das alles schon längst. Das wäre, weil an den Tagen, wenn sie früher öffnen, wäre in Castrop-Rauxel der Wochenmarkt.
Ja, das ergibt natürlich Sinn, dass man das dann sogar anpasst. Aber für die Kunden, gut, für die Stammkunden ist einfach, aber für die normale Kundschaft, die vielleicht nicht jeden Tag hier in der Altstadt ist, ist es natürlich schwierig. Wenn ihr von den Öffnungszeiten, die ja doch ziemlich unterschiedlich und teilweise auch bei jedem Geschäft jeden Tag anders sind, wenn ihr davon auch verwirrt seid, dann hat Luca für euch auch eine Übersicht erstellt, wo man auf einer Karte gucken kann oder auch in einer langen Liste, wann haben eigentlich welche Geschäfte wie auf. Die verlinke ich euch dann natürlich auch nochmal, damit ihr zumindest immer wisst, wann wer auf hat. Vielen Dank, Luca.
Danke auch.
Ab morgen geht das in der Altstadt so richtig rund. Denn auf dem Marktplatz, da steckt zum ersten Mal der Mittelaltermarkt. Da gibt es dann natürlich Stände, an denen man Klamotten kaufen kann, so Schmiedearbeiten oder Schmuck. Aber es gab natürlich auch was zu essen vom Grill und auch so ein paar mittelaltertypische Sachen wie Met oder Beerenwein. Zusätzlich gibt es dann auch noch ein Programm mit Gauklern, Musik aus der Zeit oder Fechteinlagen der Stadtwache. Start am Samstag ist um 11 Uhr und es geht bis 22 Uhr. Am Sonntag ist der Start auch um 11 Uhr, Schluss ist dann aber schon um 20 Uhr. Wir werden morgen live einen Rundgang über den Markt machen, also haltet so ab nachmittags mal die Augen offen und schaut auf rn.de/castrop vorbei. Und wenn ihr wissen wollt, wann genau welcher Programmpunkt ist, dann findet ihr in den Shownotes nochmal einen Artikel mit einer Übersicht. Wer sein Fahrrad kodieren lassen will, der kann das am Samstag am Hauptbahnhof machen lassen. Die ADFC-Ortsgruppe bietet das Gravieren an. Fahrräder, die graviert sind, werden wohl weniger häufig geklaut. Wer nicht Mitglied im ADFC ist, der zahlt 15 Euro für die Gravur und ADFC-Mitglieder, die zahlen 10 Euro. Die Aktion startet um 10 Uhr und geht bis 16 Uhr. 1973, da gab es in den Ruhrnachrichten eine Serie, die hieß Castrop-Rauxel einst und heute. Da konnten Leserinnen und Leser Bilder oder Fotos in die Redaktion bringen und unser Fotograf Helmut Orwart, der ist dann genau zu der Stelle gefahren und hat das Bild nochmal gemacht, nur eben viele Jahre später. Denn die Fotos der Leser, die waren teils wirklich alt, einige zum Beispiel von 1920 oder sogar noch älter. Als ich vor einiger Zeit im Archiv war, da bin ich dann ganz zufällig über diese Serie gestolpert und dachte mir, das müssen wir doch eigentlich fortsetzen. Und genau das haben wir gemacht und sind 50 Jahre später dann nochmal zu den Orten auf den Fotos gefahren. Und ich fand es total spannend, wie stark sich einige Stellen in Castrop-Rauxel verändert haben. So sehr, dass man sie auf den neueren Fotos kaum noch erkannt hat. Andere sind dafür eigentlich ziemlich gleich geblieben. Die zwei Artikel mit den Fotos, die wir bisher veröffentlicht haben, die verlinke ich euch natürlich. Und ganz vielleicht entscheiden sich ja meine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die Serie 2073 auch nochmal zu machen. Was sich bis dahin wohl alles verändern wird in unserer Stadt, Ich bin gespannt. Zumindest an unseren Shownotes, da haben wir erstmal nichts verändert. Da findet ihr wie immer alle Themen, über die wir gesprochen haben, mit vielen weiteren Hintergrundinformationen. Mir bleibt nur noch, euch ein schönes Wochenende und eine schöne kommende Woche zu wünschen. Und wenn ihr auf den Mittelaltermarkt geht, dann schreibt uns doch vielleicht mal eine Mail, wie euch das gefallen hat. Gerne an podcast@ruhrnachrichten.de, also podcast@ruhrnachrichten.de. Es ist schließlich eine Premiere und wir wollen wirklich wissen, wie euch das gefällt. An die Adresse könnt ihr übrigens auch schreiben, wenn ihr andere Themenvorschläge oder mal Kritik habt. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, Glück auf!